ARD.
Schon die ersten zwei Kapitel habe ich erst einmal zweimal lesen müssen, weil ich sie nicht verstanden habe, was da
beruhigt.
Passiert.
Und auch doch reichlich Sexszenen.
Da habe ich dann aufgehört.
Okay.
Eat, Read, Sleep.
Ui, lang, lang ist das her, Katharina. Wir beide hier zusammen im Podcast-Studio. Das kommt mir ganz ungewohnt vor, denn das letzte Mal, das war Ende Februar, dass wir hier zusammen saßen.
Wirklich? Ende Februar?
Ende Februar.
Das kann doch gar nicht sein. Wir hatten doch Folgen dazwischen.
Ja, aber wir waren so viel unterwegs in Dresden, in Stralsund.
Das waren dann alles Außentermine sozusagen,
alles,
die ich mit dir hatte.
Außentermine, genau. Und fast hätte es wieder nicht geklappt. Ich saß heute Morgen in der Bahn und es ist ja so langweilig, über die Bahn zu schimpfen, aber 90 Minuten Verspätung. Ständig eine Durchsage von Hannover. Ich habe mehr Verspätung gehabt, als die Bahnstrecke lang ist. Und
wirklich?
Bin dafür extra um 6 Uhr aufgestanden, um früh genug hier zu sein. Und naja, jetzt bin ich da.
Als ich neulich aus Berlin nach Hamburg gefahren bin, kam der Zug, das habe ich noch nie erlebt, 5 Minuten früher an. Mhm. Und ich war noch gar nicht darauf vorbereitet. Und dann sagte die Durchsage, ja, wir erreichen jetzt gleich Hamburg Hauptbahnhof. Und ich so, was kann gar nicht sein? Und dann meinte sie, ja, wir hatten grüne Welle. Dann dachte ich, naja, das ist eigentlich schön, aber wenn sie das 5 Minuten früher schon mal gesagt hätte, wäre noch schöner gewesen. Weil ich musste dann mega hektisch alle meine Sachen zusammenschmeißen, um nichts zu vergessen.
Aber insofern gut, dass wir hier im Studio sitzen, denn da warten zumindest keine ZuschauerInnen auf uns. Da warten zumindest keine Gäste. Da geht nicht plötzlich eine Veranstaltung um Punkt 19:30 los. Da konnten wir uns ein bisschen Zeit lassen. Die holen wir jetzt aber wieder ein. Wir, das sind übrigens Jan Ehlert.
Und Katharina Marenholz. Und wir sind Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben das Lesen. Und genau diese Begeisterung wollen wir mit euch teilen in unserem Bücherpodcast Eat, Read, Sleep. Das ist der Podcast, der das Lesen feiert.
Und die Bücher, die gehen uns dabei nicht aus. Bei mir ist schon der Herbst auf den Bücherstapel eingezogen. Zumindest die ganzen Neuerscheinungen aus dem Herbstprogramm. Und, Katharina, nur noch knapp ein Monat bis zum Literaturnobelpreis. Die Vorfreude steigt. Und da habe ich mir gerade Bücher von möglichen Favoriten aus allen möglichen Ländern kommen lassen. Das wird ein toller Monat.
Du hast einfach seltsame Hobbys. Das tut mir leid.
Aber geht es dir auch so? Ich gucke immer, was für Bücher es gibt, wo Essen im Mittelpunkt steht. Das ist so ein Tick, der sich entwickelt hat und greift dann immer ganz schnell zu, wenn ich irgendwas sehe.
Ja, ich glaube, so nach 4 Jahren Podcast hat man schon so ein anderes Auge auf das, was in Büchern so gegessen wird oder gegessen werden könnte nach Klappentext. Denn für alle, die neu dabei sind, Eat, Read, Sleep ist nicht nur der Podcast, der das Lesen feiert und in dem wir Bücher aus wirklich jedem Genre vorstellen, sondern es ist auch der Podcast, bei dem das Lesen durch den Magen geht. In jeder Folge gibt es bei uns etwas zu essen mit einem literarischen Bezug.
Die literarische Vorspeise.
So, ich habe etwas, Katharina, was toll für Fotos ist. Es ist unglaublich farbenfroh. Es könnte auch zu einem Kindergeburtstag passen, finde ich.
Es ist sehr blau.
Ja.
Und es ist in einer Art Weinglas, würde ich sagen. Ist das was zu essen oder was zu trinken?
Es ist was zu essen, eine Nachspeise.
Aha, ja, es ist auch sehr dickflüssig.
Mhm.
Und da ist ein Löffel dabei.
Probier doch mal.
Es sieht ein kleines bisschen eklig aus.
Ich muss dich auch vorwarnen, ich weiß nicht, was du heute noch vorhast. Man kriegt davon eine blaue Zunge.
Für immer? Für lange?
Ist meine noch blau?
Bisschen?
Dann für lange.
Gott, was ist denn das? Farbstoff?
Ein bisschen.
Ein bisschen
Farbstoff.
Okay.
Ein bisschen Blue Curaçao, aber da ohne Alkohol.
Aha. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du das für mich extra zubereitet hast und in dem verspäteten Zug transportiert hast. Aber ich muss mich jetzt hier ein bisschen überwinden, das zu essen. Aber ich mach's natürlich. Da sind auch so Klumpen drin.
Es schmeckt nicht blau, es schmeckt eigentlich.
Kannst du kurz sagen,
gut,
was die Klumpen sind, bevor ich.
Ja, probier doch erst.
Oh nein, ich trau mich nicht. Okay. Es schmeckt wie gefärbte Sahne. Also es schmeckt wie Sahne.
Ja, da ist viel Sahne
drin. Ein bisschen
drin.
Bitter. Vielleicht muss ich ein bisschen von unten nehmen. Ich schmecke nur Sahne. Was ist denn da noch drin?
Ei und Zucker.
Rohes Ei?
Nein, geschlagenes Ei.
Rohes geschlagenes Ei?
Eigelb.
Rohes geschlagenes Ei gehört auch zu Sachen, die ich nicht esse.
Okay.
Ich habe so Angst vor Salmonellen.
Du hast es probiert und es ist auch nur ein rohes geschlagenes Eigelb
ist ja
drin.
Kein Problem.
Vielleicht ist das zufällig nicht in dein Glas gerutscht, sondern
bestimmt
in ein anderes. Das Ganze ist ein Essen, das hat den Namen blaue Milch.
Oh.
Und die Geschichte dahinter, jetzt hast du es ja probiert, die Geschichte dahinter ist tatsächlich nicht ganz so lecker.
Oh, schön.
Möchtest du sie trotzdem
ja,
hören?
Ja, ich stelle es, wenn es okay ist für dich, stelle ich es schon ein bisschen beiseite. No offense, Jan.
Es sieht aber schön aus.
Es sieht super aus. Es ist auch Lavendel hier oben noch so drin,
ja,
Deko-Lavendel.
Genau. Blaue Milch, das ist nämlich ein Phänomen aus dem 18. Jahrhundert. Und da gab es tatsächlich Kühe, die haben Milch gegeben, die blau wurde, wenn man sie stehen ließ und die dann ganz ungenießbar wurde.
Mm.
Und man weiß mittlerweile auch, warum. Ein unbekanntes Bakterium im Darm der Kuh hat sie blau gefärbt. Aber keine Sorge, das ist nicht diese Milch, sondern Jean-Paul hat darüber geschrieben. Jean-Paul, großer Schriftsteller des ja auch späten 18., frühen 19. Jahrhunderts. Und er hat seinen Artillerieoffizier von Peuk in seinem Buch Der Komet diese blaue Milch trinken lassen, um sich über ihn lustig zu machen. Weil der nämlich dachte, blaue Milch ist was Besonderes. Wir Adligen trinken das, wir sind besonders fancy. Und das hat Jean-Paul immer gerne gemacht, sich lustig zu machen über die Essgewohnheiten anderer Leute. Mhm. Zum Beispiel hat er auch jemanden beim Essen die Butter nicht nur aufs Brot, sondern auch auf seine Schuhe schmieren lassen, weil er dachte, das glänzt dann ja so schön.
Ein Witzbold, der gute Jean-Paul.
Genau. Ein Witzbold, der aber, so heißt das in diesem tollen Kochbuch, guckst du dir mal an, es sah so schön aus, als ich es gesehen habe.
Ja, das stimmt.
Jean-Paul häppchenweise.
Und warum habe ich nicht diese Kartoffelschiffchen bekommen, die da auf dem Bild sind?
Weil ich keinen Rhabarber gefunden habe, leider. Aha. Das wollte ich erst machen, diese Kartoffelschiffchen mit Rhabarber, die waren leider aus.
Hm.
Aber dann, ich gebe es dir mal rüber, denn da sind ganz, ganz viele Rezepte, auch viel zum Backen. Also vielleicht auch was für dich.
Ja, ich gucke es gerne mal an. Ich muss jetzt mal kurz was trinken, weil es wirkt mich ein bisschen. Hast du das auch ganz gegessen, das blaue Zeug?
Ich habe das ganz gegessen, klar. Mindestens so eine große Portion. Ja, natürlich. Ich fand das lecker. Jean-Paul, das ist ja ein Autor, den man heute fast gar nicht mehr liest, glaube ich. Aber der in seinen Geschichten eben nicht nur diese unterschiedlichen Essen präsentiert, sondern auch... Ja, erzählt, wie man damals gegessen hat, was bei wem auf dem Tisch kam. So schöne Sachen wie Plinzen, Weißkohlbomben, Spanioleis, all die Rezepte findet man da drin. Eine Art kulinargeschichtlicher Reiseführer könnte man das auch nennen.
Ganz cool. Schön gemacht, schöne Bilder. Ich habe schon einige Sachen entdeckt, die ich noch ein bisschen lieber gegessen hätte als blauen. Wie heißt das Gericht?
Blaue Milch.
Ach, es heißt einfach blaue Milch. Okay. Hier ist das Bild von blauer Milch. Ja, ist gut.
Eine gewisse Ähnlichkeit. Das Glas ist ähnlich. Ne?
Das Blau ist allerdings wesentlich gedeckter als dieses Blau.
Ja, ich habe mich etwas vertan bei der Zugabe der Speisefarbe, glaube ich. Aber Jean-Paul ist ein Schriftsteller, den man heute gar nicht mehr kennt, oder? Oder also man kennt den Namen, glaube ich, aber...
Also ich könnte dir jetzt ad hoc, glaube ich, kein Werk von ihm sagen. Ich weiß, dass das ein Deutscher ist, der sich aus Begeisterung für Jean-Jacques Rousseau in Jean-Paul umbenannt hat, aber ich könnte dir kein Du...
Ein, zwei vom Namen her. Hesperus ist sein bekanntestes. Das war damals das erfolgreichste Buch, der größte literarische Erfolg nach Die Leiden des jungen Werther von Goethe.
Mhm.
Das ist eine Liebesgeschichte. Das habe ich gelesen vor vielen, vielen Jahren. Oder das Schulmeisterlein Maria Wutz in Auental. Das stand mal in irgendeinem Kanon und hatte einen Humor, der sich mir aber nicht so ganz erschlossen hat. Und trotzdem glaube ich, Jean-Paul, das ist einer, da kennt man zwar den Namen, aber die Werke sind doch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das passt vielleicht ganz gut, denn wir wollen uns heute mit vergessenen Autorinnen hauptsächlich beschäftigen. Später im Interview dazu mehr und eben auch mit der Frage, warum geraten eigentlich bestimmte Werke, bestimmte Namen in Vergessenheit? Bei Klassikern gibt es ja viele, die mal bekannt waren, die man heute nicht mehr liest. Also Franz Grillparzer ist vielleicht auch so einer. Gibt es das bei Kinder- und Jugendbüchern eigentlich auch, dass man da irgendwann, dass da die Moden abwechseln und kein Mensch liest mehr, ich sag mal Karl May?
Ja, total. Also Karl May, glaube ich, lesen heutige Kinder und Jugendliche nicht mehr, aber auch viele andere nicht. Zum Beispiel diese typischen Mädchenbücher ja alle, die ja so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts im Grunde die Standardliteratur für Mädchen, also Trotzkopf, Försters Pucki.
Nesthäkchen,
das wird, glaube ich, heute nicht mehr gelesen. Und zum Glück auch, wenn man ein bisschen weiter nach vorn guckt, diese 80er Jahre Problembücher über mögliche Atomkriege und so.
Gudrun Pause waren.
Genau, die letzten Kinder von Schävenborn. Da gibt es heute zum Glück viel bessere Kinder- und Jugendbücher.
Mhm. Und manchmal gibt es auch bessere neue Bestseller, aber nicht immer. Ich erinnere mich auch an Bücher, die auf der Bestsellerliste standen, die vielleicht auch nicht zu Unrecht in Vergessenheit geraten können, die wir ja so vorgestellt haben.
Sehr viele, würde ich sagen.
Sehr viele, ja. Manchmal aber auch gute. Mal schauen. Wir lesen ja immer ein Buch von der aktuellen Bestsellerliste oder der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage. Und mal schauen, wie groß die Chancen von dem Buch sind, länger gelesen zu werden, das wir für heute ausgelost haben.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben ausgelost beim letzten Mal Reichskanzlerplatz, das neue Buch von Nora Bosson. Da geht es um Hans. Hans ist sein Ich-Erzähler. Erst ein Junge noch, der sich mit Helmut anfreundet. Helmut Quandt, der Sohn des Industriellen Günther Quandt. Kennt man ja. Bekannte historische Person, existierende historische Person, wie so viele in diesem Roman. Helmuts Mutter ist an der spanischen Grippe gestorben. Der Vater hat wieder geheiratet, und zwar Magda Ritschel, ganz junge Frau und sehr schön. Das findet Hans, dass sie sehr schön ist und charmant, reizvoll. Und das findet auch Helmut. Hans ist allerdings eigentlich schwul und in Helmut verliebt, wird aber von Helmut zurückgewiesen, und nach ein paar unglücklichen Ereignissen, die ich hier alle nicht verraten möchte lieber, fangen Hans und Magda eine Affäre an. Magda trennt sich dann von Günther Quandt, jetzt nicht unbedingt wegen Hans, aber es läuft schon länger nicht mehr so gut mit Günther Quandt. Und dann zieht sie in eine eigene Wohnung am Reichskanzlerplatz, an den titelgebenden Reichskanzlerplatz in Berlin. Heute heißt der Theodor-Heuss-Platz, und ich habe ihn mir am Wochenende angeguckt, weil ich zufällig da eine Veranstaltung hatte. Sehr, sehr freudloser Platz heutzutage, so ein riesiger Verkehrsknotenpunkt mit so vertrocknetem Rasen in der Mitte. Und dann lernt Magda Josef Goebbels kennen, verliebt sich in ihn, tritt der NSDAP bei und bekommt 7 Kinder. Und mit Hans ist es natürlich aus, und mit meiner Begeisterung für das Buch auch.
Oh, als die 7 Kinder kommen oder wann?
Nee, so ungefähr so nach dem Drittel.
Ich mochte auch das erste Drittel am liebsten, die Geschichte zwischen Hans und Helmut, diese Freundschaft, wo sich dann so vorsichtig anbahnt, da könnte mehr sein. Es gibt eine Szene am Badestrand. Schwule Erweckungserlebnisse sind sehr oft an Badestränden.
Ach ja?
Ja, doch. Mhm. Aber auch hier, und das fand ich sehr einfühlsam, sehr romantisch fast schon, also diese Unsicherheit des Annäherns. Das hat mir gut gefallen, und ich mag, und das mochte ich durchgehend, ich mag den Ton dieses Buches, der so eine nostalgische, so einen nostalgischen Klang hat. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, man ist in einem Schwarz-Weiß-Foto oder in so einem Sepia-Film, der vor einem abläuft.
Ah ja, das, guck mal, das ist interessant. Mir ging es nämlich so, ich fand die Sprache von Nora Bosson am Anfang echt gut. Also da waren Sätze drin, da dachte ich, wow, die kann so in einem Satz so Zusammenhänge verweben, wie mit der Häkelnadel, wenn man so mehrere Maschen aufnimmt, und dann fügt sie das zu einem Bild zusammen. Zum Beispiel, als Hans Helmut dann irgendwann in England besucht. Da schreibt sie diesen Satz, den fand ich zum Beispiel sehr schön. An Helmuts Seite probierte ich ein neues Leben in einem Weltreich aus, das nicht niedergedrückt war von Reparationszahlungen oder Prüfungsangst, sondern getaktet von Soireen und Partys. Da fand ich es sehr schön in einen Satz gepackt, wie anders das Leben zu der Zeit in England als in Deutschland war und worunter in Deutschland die Leute so gelitten haben. Aber ich fand, sie hat das dann zu weit getrieben. Das war mir dann zu viel, zu verschwurbelt. Und ich habe das Gefühl, sie hat sich in so eine Kunstsprache reingesteigert. Und manches war dann auch ganz schön schlimm. Zum Beispiel, mein Körper bis ins Innerste erschöpft, mein Unterleib satt und überreizt. Ja, nach einer Liebesnacht mit Magda.
Also sagen wir mal, diese Szenen, es gibt auch lange Beschreibungen des homosexuellen Nachtlebens oder des queeren Nachtlebens in den 1920er, frühen 30er Jahren. Das sind sicherlich nicht die stärksten Szenen des Buches. Aber ich mochte auch, wie sie es schafft, das Buch dann durch bestimmte Sätze, das, was da geschieht, einzuordnen. Natürlich wissen wir, es ist die Zeit, wo die Nationalsozialisten immer stärker werden und immer mehr Menschen ihnen hinterherlaufen. Und dann kommen solche Sätze. Ist das Gerede von Zwangsläufigkeit nicht bloß der Wunsch, nicht verantwortlich zu sein für die Wendungen, die unsere Geschichte nimmt? Man sitzt da und plötzlich bin ich auch ganz in unserer Jetztzeit und sage, wie blicken wir denn darauf? Und wie sie Hans beschreibt, Hans, der ja irgendwie, ja, er ist queer, ja, er ist sympathisiert auch nicht wirklich mit den Nationalsozialisten, aber er wurschtelt sich so durch. Und diese Figur fand ich unglaublich spannend und auch sehr glaubhaft gemacht. Also ich bin ihm gerne gefolgt.
Ja, glaubhaft fand ich die Figur auch. Ich fand es dann einfach schlicht und einfach wirklich langweilig. Und wir hatten dieses Thema auch schon oft. Schlüsselromane, also in dem Fall ist es ja sehr viel tatsächlich historisch auch belegt. Es ist aber oft sehr versteckt beschrieben. Also das ist wieder so ein Bildungsbürgerbuch. Und da frage ich mich einfach, warum? Wozu brauchen wir das? Es gibt so viele Bücher über Nationalsozialismus. Mhm. Und für die Leute, die die Geschichte sowieso schon kennen, warum muss ich die jetzt nochmal lesen in so einer verkünstelten Variante.
Ich fand es gar nicht so verkünstelt. Wir bleiben ja sehr eng an Magda Goebbels. Es ist ein Versuch zu verstehen.
Ja, nicht sehr eng, fand ich. Wir bleiben hauptsächlich an diesem Hans kleben.
Ja, aber aus seinen Augen beobachten wir ja doch, wie Magda Goebbels ihren Weg geht. Wie sie von einer Frau, die er sehr schätzt, die sehr zärtlich zu den beiden Kindern ist, in die er sich auch verliebt später, wie sie dann alles über den Haufen wirft, wie sie dann plötzlich eben mit Goebbels in dem Café sitzt und Goebbels beschimpft irgendeine reiche Frau mit Pelz, weil er seine Verachtung Luft machen muss gegen die Reichen, gegen die Eliten. Und Hans beobachtet das vom Nebentisch und sagt, warum wirft sie das alles weg für diese Habenichtse? Warum tut sie das? Und dann denkt er drüber nach und ich finde doch, man versteht ein bisschen mehr, warum Menschen rechtsextremen Ideologien oder diesen, ich sage jetzt mal, Erlösungs- oder Anti-Eliten-Theorien wirklich folgen. Deswegen finde ich, ist es schon ein Buch, das einen großen Wert hat, jetzt nochmal geschrieben zu werden. Natürlich ist alles gesagt, aber diese Verwebung mit der Jetztzeit, dass man sich immer wieder auch selber hinterfragt, an welcher Stelle von Hans bin ich eigentlich vielleicht?
Ja, aber da wird das ja nicht viel verwebt. Gut, wenn man sich das selber fragt, klar, aber das ist ja bei all den Büchern so. Also da habe ich wirklich schon wesentlich bessere Bücher gelesen und ich finde halt, man kommt der nicht nahe Magda Goebbels und ich frage mich auch, wie nah will ich der überhaupt kommen? Also es liest sich in weiten Strecken auch schon so ein bisschen wie eine Entschuldigung, wie so eine Rechtfertigung und dann sind andere Passagen da drin, wie gesagt, vieles ist historisch belegt, aber andere Passagen sind da drin, wie zum Beispiel, als Goebbels dann eine Geliebte hat und die gar nicht mehr glücklich sind in ihrer Ehe und Magda sich bei Hans beklagt und sagt, ich bin zu klein für ihn, ich war immer zu klein für ihn. Und ich denke so, ja, da habe ich jetzt ein bisschen Mitleid mit Magda Goebbels. Will ich das überhaupt? Und das ist ja ein völlig fiktiver Dialog. Also da kommt so eine Fantasie, Magda dann bei mir an. Aber was ich dem Buch vor allem vorwerfe, ist, dass ich mich wirklich nach einem Drittel extrem gelangweilt habe. Und diesmal habe ich, im Gegensatz zur letzten Folge, glaube ich, die Community zumindest zu großen Teilen auf meiner Seite. Die haben ja wieder gefragt, wie Hörerinnen und Hörer das Buch finden. Und Thorsten hat zum Beispiel geschrieben, ich fand's nicht überzeugend, die Charaktere bleiben blass und hölzern und immer schön auf Distanz. Ich verstehe den Hype null. Susanne hat geschrieben, das Buch überzeugt mich einfach nicht, da wird so eine Liebesgeschichte hingeschwurbelt, kein Klischee ausgelassen, natürlich seine Homosexualität und ihr jüdischer Stiefvater, also Magda hat noch einen jüdischen Stiefvater und so weiter und so weiter. Dabei gibt es erstklassige Bücher über die Zeit, wozu so ein Roman, der nicht einmal gut geschrieben ist. Viele schreiben belanglos, öde, oberflächlich und einige haben das Buch abgebrochen. Und ich glaube, ich hätte es auch abgebrochen, wenn ich es nicht hätte lesen müssen.
Ich hätte es nicht abgebrochen. Natürlich ist es immer schwierig, wenn man sagt, okay, das ist jetzt das Buch zur Stunde, weil es so viel über unsere Jetztzeit sagt. Das tut es natürlich irgendwo auch. Aber es ist auch ein Buch über die, natürlich, es ist ein historisches Buch. Und das stimmt schon, da sind Sachen natürlich mit reingeschrieben. Du weißt, ich bin eh nicht so ein Fan von Romanbiografien, wo man Sachen reinschreibt. Schon. Aber was mir gefällt, ist trotzdem, dass der Versuch unternommen wird, Magda Goebbels menschlicher zu machen. Und kann man sagen, darf man ja nicht, die war ja furchtbar.
Nein, das würde ich jetzt gar nicht sagen.
Dass man eben auch nicht sagt, okay, das war die Frau, die am Ende alle ihre Kinder umbringt. Das ist die Frau an der Seite von Goebbels. Das ist die Muse von Adolf Hitler. Dass sie trotzdem versucht, Nora Bosson zu gucken, wie wurde sie so? Wie musste sie sich selbst verleugnen? Was können die Ursachen sein? Das hat mir gefallen. Und ich, wie gesagt, ich mag diesen Ton. Ich mag diesen sepiafarbenen Strom, durch den man dann schwimmt. Ja, es hätte ein bisschen kürzer sein können, aber das können ja die meisten Bücher. Aber ich hätte es nicht abgebrochen. Ich habe es mit Gewinn gelesen.
Sind wir nicht total auseinander, Jan, aber auch nicht so ganz einig. Es ist übrigens gar nicht so lang, 271 Seiten. Nora Bosson, Reichskanzlerplatz, erschienen bei Surkamp für 25 Euro. Und es ist auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis ja immerhin.
Ja.
Also ich habe mich, ich frage mich das ja aber eigentlich immer, warum?
Ich glaube, es ist auf der Longlist, weil es eben diese Bezüge zu jetzt hat. Weil man, wenn man will, es lesen kann als das Buch zur Stunde, das uns sagt, passt auf, seid nicht wie Hans, man muss sich jetzt engagieren. Mit diesem ersten Satz da von dem Friedhof, was ihr seid, das waren wir, was wir sind, das werdet ihr. Das ist ja als Motto vorangestellt. Und das kann man natürlich so lesen wie, okay, was damals war, kann jetzt wieder passieren. Das wird dem Buch nicht gerecht, das Buch ist mehr als das, aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum man auch gesagt hat, das gehört auf jeden Fall auf die Longlist.
Okay, und hast du schon viele andere Bücher von der Longlist gelesen?
Ja, ich bin jetzt bei 8.
Bei 8?
Bei 8, genau.
Und hast du dich öfter gefragt, warum ist das bitte auf der Longlist?
Ich habe mich bei einigen gewundert, ja, das schon. Zum Beispiel bei Maren Kamis, Hasenprosa. Ein Buch, was ich eigentlich ganz gerne gelesen habe.
Das klingt für mich lustig. Ich habe da auch mal reingeguckt.
Da ist auch ein Oktopus drin übrigens, auf einem kleinen Bild versteckt. Das ist ein Buch, das ist so wirr, aber auf eine komische Art wirr. Gefreut hat, dass es auf der Longlist ist, aber es hat mich doch ein bisschen gewundert, dass es da steht. Und bei manchen denkt man ja auch, okay, übliche Verdächtige, Clemens Meyer mit seinem fast 1000 Seiten Buch.
Gerade erst erschienen, ja.
Ich bin auf Seite 20. Ja.
Oha. Ja, also ich meine, Anforderung ist ja im Grunde der beste deutschsprachige Roman des Jahres. Das ist ja ein weites Feld, sage ich mal. Also ich finde es ganz schwierig. Also man kann auch fragen, warum stehen gewisse Bücher nicht drauf? Normalerweise leiden die Leute ja übrigens still, die nicht drauf stehen. Caroline Wahl, Autorin von 22 Bahn und Windstärke 17, hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt, als sie bei Instagram gepostet hat, ich bin traurig und wütend, dass ich nicht auf der Longlist stehe. Das ist ungewöhnlich, dass das jemand macht. Kannst du das nachvollziehen, dass Windstärke 17 nicht draufsteht?
Ja, zum einen fand ich 22 Bahn besser als Windstärke 17, da waren wir uns, glaube ich, auch einig.
Ja, hätte 22 Bahn drauf sein sollen?
Ich nicht unbedingt, nein, denn also zum einen sind es ja Bücher, die der Buchhandel, der Börsenverein des deutschen Buchhandels prämiert. Es geht irgendwie auch immer ums Verkaufen und Bücher, die sich eh schon gut verkaufen, denken wir an Dörte Hansen, haben es in der Regel schwer, auf solche Listen zu kommen. Dörte Hansen wurde ja nicht mal eingereicht. Und dann gibt es eine Unterscheidung zwischen, also Bücher, die tolle Bücher sind und sich toll lesen lassen, denen aber dieses bisschen mehr fehlt, was für mich ein gutes Buch ausmachen würde. Also so eine Metaebene oder eine, dass es irgendetwas mit einem macht, außer gut zu unterhalten. Das heißt nicht, dass die Bücher, die gut unterhalten, so wie 22 Bahn, schlechte Bücher sind. Ganz sicher
aber
nicht.
Aber man könnte doch auch eine neue Stimme. Also sie hat ja schon einen neuen Stil. Ich finde schon, 22 Bahn hätte drauf gehört, meiner Meinung nach.
Ja.
Weil es einfach eine neue, junge Stimme in der deutschen Literatur ist. Und ich habe bei der Longlist immer den Eindruck, da kommen vor allem die Bücher drauf, die möglichst kompliziert sind. Und das Argument, die verkaufen sich eh schon gut, dann müsste man die Anforderung vielleicht ein bisschen umformulieren. Geheimtipps, der beste deutschsprachige Geheimtipp oder so, weil sonst ist es nicht so ganz stimmig. Ich bin ja auch gar nicht so ein, also es ist nicht so, die Longlist erscheint und ich denke, oh mein Gott, ich muss dringend alle Bücher lesen. Ich habe jetzt eigentlich nur dieses hier gelesen, Lichtung von Iris Wolf hatten, darüber haben wir schon in Folge 107 gestritten. Und Daniela Krien zum Beispiel, da habe ich 10 Seiten gelesen und festgestellt, dass das gar nicht mein Buch ist, aber das hat mit Themen zu tun. Ich finde, die schreibt gut, aber das war so gar nicht mein Ding. Aber es gibt ja den Hashtag Longlist lesen.
Ja.
Also viele machen das richtig so als Challenge, was ich ja dann wiederum ganz gut finde. Bei Challenge bin ich eigentlich sofort dabei. Viele Lesekreise machen da auch mit. Eat, Read, Sleep Lesekreise, zum Beispiel der Lesekreis Lübeck. Und da war übrigens die Mehrheit begeistert von Nora Besson.
Viele Grüße nach Lübeck.
Ja, extra von Jan. Also könnt ihr ja mal gucken, ob ihr da auch mitmacht beim Longlist lesen und dann mal auch gerne mal an uns schreiben, welches euer Favorit ist.
Ja, das wäre interessant, ob das denn tatsächlich auch der Eindruck sich bei euch widerspiegelt, den Katharina hat, dass das nur komplizierte Bücher sind oder ob es vielleicht manchmal die komplizierten sind, die mehr Aufmerksamkeit kriegen. Aber andere, Markus Thielemann beispielsweise ist ja auch mit auf der Longlist. Von Norden rollt ein Donner her, heißt es, glaube ich. Das ist kein kompliziertes, aber trotzdem auch ein sehr gutes Buch.
Ah, dann kann ich das
ja mal lesen. Auch.
Das wäre vielleicht was für mich.
Aber eins ist ja sicher, die Longlist ist natürlich immer nur eine Auswahl. Es gibt ganz sicher viele gute Bücher, die da nicht draufstehen. Und davon hast du, Katharina, wieder einen ganzen Schwung mitgebracht aus dem Urlaub, die du mir schon geschickt hast. Ich durfte wählen zwischen 20er Jahre, Britisches Herrenhaus und Surfcamp an der Algarve. Und weil ich weiß, wie gerne du Surfbücher liest, ich erinnere mich an Gidget, das du hier mal vorgestellt hast, habe ich mich dann dafür entschieden.
Ja.
Bin gespannt.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aus unerklärlichen Gründen liebe ich Surfromane. Ich surf ja gar nicht. Aber wahrscheinlich, weil immer viel Meer und Strand vorkommt.
Ich sah dich im Kopf jetzt schon auf so einem Surfbrett an der Algarve entlangfahren.
Schön wär's. Ich habe zwei sehr amateurmäßige Surfversuche, kann man es fast gar nicht nennen, hinter mir. Ich wollte es ausbauen, aber dann landete ich unter dem Surfbrett. Das war sehr beängstigend. Dann hatte ich erstmal die Nase voll. Also irgendwie mag ich Surfromane und deswegen habe ich auch diesen hier Haus aus Wind von Laura Naumann mir überhaupt erst gegriffen und gelesen. auf dem Klappentext stand nämlich auch ein Surfroman ohne Surferboys. Mhm. Das klang irgendwie auch interessant, dachte ich, lese ich mal rein. Es geht um die Ich-Erzählerin Johanna, die hat Liebeskummer und Angstzustände und flüchtet sich deshalb in ein Surfcamp an der Algarve. 2 Wochen einfach mal raus, bisschen surfen lernen, macht sie dann da auch, läuft besser als bei mir. Sie lernt eine lässige Surferin kennen, aber eigentlich ist es so ein ganz normaler Urlaub und nach 2 Wochen will sie wieder zurück nach Hause fliegen. Aber sie bleibt dann da an der Algarve und arbeitet am Ende auch in dem Surfcamp, verliebt sich in 2 Frauen und lebt einfach so einen Tag nach dem anderen, weil sie mit diesen Problemen, die sie zu Hause in Berlin hat, irgendwie noch gar nicht klarkommt. Und deswegen sagt sie, sie geht einfach mal komplett raus und macht einfach so von heute auf morgen mal sehen, wie es so läuft. Aber dieser Schwebezustand dann am Ende bietet natürlich trotzdem keine Lösung ihrer Probleme. Ich habe ja gesagt, ich lese einfach mal rein, lass mich überraschen. Und das erste Drittel fand ich richtig super. Ich habe es wirklich, wirklich gefeiert. Ich dachte, wow, wer ist denn diese Laura Naumann, die hier so coole Sätze einfach so hinnagelt, so witzig, so gut beobachtet. Habe ich dann natürlich mal recherchiert, wer das ist. Es ist ein Debütroman, die ist eigentlich Theaterautorin, Laura Naumann, geboren 1989 in Leipzig. Ich glaube, man muss sich den Namen auf jeden Fall merken, weil sie eine wirklich besondere Geschichte in einem sehr ungewöhnlichen Stil erzählt. Also zum Beispiel gibt es viele englische Sätze, weil die meisten Leute natürlich in so einem Surfcamp in Portugal sind Leute aus allen möglichen Ländern und dann spricht man halt Englisch. Und dann wird das auch nicht übersetzt. Ich mochte das ganz gern, weil das irgendwie so realistisch ist. Und irgendwie hat ja die englische Sprache auch so einen ganz besonderen Witz, der dann eben auch transportiert wird. Zum Beispiel sagt Johannas Chefin in diesem Surfcamp über das Team, sagt sie, "We tried to reduce the amount of dudes to a necessary minimum, which is zero." Also wir haben versucht, die Menge an Männern in diesem Surfcamp auf ein nötiges Minimum zu reduzieren und das ist 0. Also das ist so ein Witz, den mochte ich. Ich fand es dann auch mutig mit diesen englischen Sätzen. Mhm. Es fühlt sich irgendwie näher an. Hast du es auch durchgelesen? Dann könntest du an dieser Stelle jetzt kurz einhaken, bevor ich noch was Abschließendes dazu sage.
Ich muss sagen, mich haben diese englischen Dialoge ehrlicherweise etwas gestört, weil es sind eben auch nicht nur kurze Dialoge, da werden wirklich auch größere Strecken auf Englisch diskutiert, da wird auch feministische Diskurstheorie auf Englisch eben mal diskutiert, also man muss schon ein gutes Wissen mitbringen und mich hat es ein bisschen erinnert, sage ich jetzt mal, an Thomas Mann, der in einem seiner Bücher Felix Krull einfach mal sagen will, was der kann und dann kommt eine Seite auf Englisch, eine Seite auf Französisch, eine Seite auf Italienisch, so ein bisschen, ach, gewollt aufgesetzt. Man hätte das auch, diese Dialoge auf Deutsch schreiben können und es hätte dem Buch aus meiner Sicht keinen Abbruch getan. Was mir aber wirklich gut gefallen hat, das ist diese queere Erzählperspektive, die von Anfang an eingehalten wird und am Anfang auch ganz subtil. Es beginnt schon damit, dass jemand auf sie zukommt und da ist von der Person die Rede, die auf sie zukommt. Und hinterher erfahren wir, das ist Lush, die Surferin, wobei auch nicht ganz klar ist, ob Lush sich als Frau identifiziert oder nicht, aber dass von einer Person gesprochen wird, dass dann später in einer anderen Szene sie eine Familie am Nebentisch beobachtet mit einem kleinen Kind und irgendwann erst, als sie schon aufgebrochen sind und sie ihr creepy-mäßig so ein bisschen hinterherläuft, erfahren wir, dass das 2 Frauen mit einem Kind sind und vorher ist nur von der Familie die Rede. Das fand ich angenehm unaufgeregt, wie das gemacht wird.
Ja, fand ich auch. Und ich kann das auch verstehen, was du sagst, das stört mit dem Englischen. Also ich war auch ein bisschen überrascht von mir, dass es mich nicht gestört hat. Genauso, wie es mich nicht gestört hat, dass sie zwischendurch mit ihrem Kuscheltier redet.
Ja, da wollte ich noch zu sprechen kommen, der dann irgendwann weg ist. Also ich habe nur bis Seite 200 gelesen, vielleicht taucht er am Ende wieder auf, aber ein sprechendes Kuscheltier für die ersten 30 Seiten, das dann nie wieder auftaucht, warum?
Ich glaube, es taucht wieder auf. Also das ist eine Metapher, würde Daniel jetzt sagen. Verstehe. Dass sie mit dem so diese Probleme, die sie ja hat, ne, weswegen sie auch die Angstzustände hat, dass ihre Freundin sie verlassen hat und noch so ein paar andere Sachen. Und die verhandelt sie wie mit so einer Psychologin oder einem Psychologen mit diesem Kuscheltier. Ich glaube, es ist eher so eine Art innere Gedanken, die dann so geäußert werden. Ja. Und ich bin dann normalerweise auch einigermaßen allergisch. Ich konnte das aushalten in dem Fall.
Ja, man kann es aushalten, das stimmt. Es ist. Und irgendwie ist Gerd, dieses Tier, ja auch lustig, die Geschichte, wie es in den Kindergarten gebracht wird. Und sie will es retten, weil die böse Kindergärtnerin alle Barbies wieder nach Westdeutschland zurückschickt und nur Gerd wird gerettet. Ja. Das ist schon lustig gemacht. Und ich mochte auch den Erzählstil. Manchmal kippt es mir zu sehr in die Stereotype, wenn dann auf diesem alternativen Campingplatz eben die als asiatische Frau gelesene Frankie, die natürlich über Alternativen zum Kapitalismus forscht, gemeinsam mit der Studentin, die sich mit Klimaungerechtigkeit beschäftigt, und Lola, der Campingplatz gehört, die natürlich aus Plastikmüll aus dem Wasser tolle neue Kleidung häkelt, zusammensitzen und darüber diskutieren, ob es noch in Ordnung ist, Kinder zu kriegen. Das war mir zu viel feministischer Diskurs reingedrückt in dieses Buch. Da merkte man für mich zu sehr, das will sie jetzt aber erzählen und ausdiskutieren. Und das hätte es gar nicht gebraucht, weil gerade dieses Subtile am Anfang, das hat mir richtig gut gefallen.
Da stimme ich dir total zu. Also es ist auch keine uneingeschränkte Empfehlung von mir. Ich fand es auch teilweise zu aufgesetzt und dachte auch, das ist doch gar nicht nötig. Glaub doch einfach mal deiner eigentlichen Geschichte. Und in der Mitte wurde ich dieser Geschichte dann auch ein bisschen müde, weil die gar nicht vorangeht. Sie ist da so zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Frauen und mal mit der einen, mal mit der anderen und kann sich nie entscheiden. Man weiß auch gar nicht so richtig, warum. Und sehr viel more of the same fand ich dann irgendwann. Komplizierte Frauen, sehr, sehr komplizierte Frauen. Und, muss man auch wissen, auch doch reichlich Sexszenen. Bist du bis dahin gekommen? Weil das ist ja nicht so dein Ding.
Da habe ich dann aufgehört.
Okay. Ja, muss man vielleicht wissen. Aber am Ende war ich dann auch wieder drin. Also das ist wirklich nur so der Mittelteil. Ich dachte so, oh. Und ich freue mich auf das nächste Buch von Laura Neumann. Wirklich mal eine andere Erzählstimme, die man hier gelesen hat. Das hat mir echt gefallen. Haus aus Wind von Laura Neumann, erschienen bei S. Fischer. 326 Seiten für 25 Euro.
Das Buch, was ich mitgebracht habe, kostet auch 25 Euro. Und Nora Busson kostet auch 25 Euro. Das scheint gerade so
ein
Trend zu sein.
Eine große 25-Euro-Verschwörung.
Was man für 25 Euro dann auch noch kaufen kann, wenn man möchte. Ja. Von Neil Smith, einem kanadischen Autor, habe ich den Roman Jones mitgebracht. Auf Deutsch von Brigitte Walizek übersetzt. Jones ist ein Familienname. Im Mittelpunkt stehen zunächst die beiden Geschwister Eli und Abby, die in, sagen wir mal, schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Der Vater trinkt, ist gewalttätig, die Mutter wechselt häufig die Jobs, steht aber bedingungslos zu ihrem Mann, ganz egal, was er ihr und den Kindern antut, und behandelt ihre Kinder auch nicht besonders nett. 7 und 9 sind sie zu Beginn, aber zumindest haben die beiden sich und sie träumen davon, irgendwann einmal gemeinsam auszuziehen, nach Manhattan zu kommen und sich da ein Leben aufzubauen. Und mich hat das an Schloss aus Glas von Janet Walls erinnert oder auch Shaggy Bane von Douglas Stewart, weil diese Erzählstimme der Kinder mich so mitgenommen hat. Eli merkt irgendwann auch, dass er homosexuell ist, das spielt auch eine Rolle, aber nicht die entscheidende, oder bisexuell ist er eher. Aber stärker hat mich berührt, wie er versucht, die Liebe seiner Eltern dann trotzdem zu kriegen, wie er im Supermarkt seiner Mutter mithilft und im Kopf schon immer zählt, wie viele Milchflaschen verkauft sind, damit er rechtzeitig losrennen kann, um die Flaschen wieder aufzufüllen. Oder wie er an einer anderen Stelle seinem Vater nicht widerspricht, obwohl er weiß, dass das, was er erzählt, überhaupt gar nicht stimmt, weil er doch einfach nur geliebt werden möchte und immer versucht, diesen Kontakt bei allem, was er wirklich an schlimmen, schlimmen, schlimmen Dingen die Eltern ihm und seiner Schwester antun, trotzdem immer noch merkt, da ist doch sowas wie Familie. Er geht später in ein Pflegeheim, wo sein Vater ist, und liest ihm Der kleine Prinz vor, weil er sich darin irgendwie auch selber sieht und hat das selber übersetzt und ist so stolz darauf. Und der Vater ist auch stolz, kann es aber gar nicht zeigen. Also mich hat es wirklich ziemlich bewegt. Sie reisen dann teilweise nach Kanada. Irgendwann bricht Eli aus und schafft den Absprung und steht dann aber vor der Frage, während früher ihn seine Schwester beschützt hat, kann er dann jetzt seine Schwester beschützen? Kann sich das umkehren? Und was muss er dafür aufgeben? Kann er selber frei sein und seine Schwester retten oder nur sich alleine retten? Fragen, vor die ein Kind auch nicht unbedingt immer stehen muss.
Als ich das angefangen habe, dachte ich, boah, das ist jetzt ja endlich mal ein Buch, was Jan mitgebracht hat, was ich richtig super finde. Ich fand auch hier die erste Hälfte sehr stark, genau wie du sagst, toll beschrieben, diese ja einerseits furchtbar traurige Kindheit, aber wie die dann trotzdem als Geschwister die Kraft haben, sich da auch rauszuträumen oder sich gegenseitig so zu stützen, dass sie das aushalten, und auch wirklich auch glaubwürdig erzählt. Es hat mich dann in der Hälfte ein bisschen verloren, weil ich dachte, es geht sehr viel immer hin und her das Gleiche. Also sie ziehen woanders hin, sie müssen sich zusammen irgendwo neu einleben und die Probleme, die auftauchen, sind auch immer dieselben. Und es ging für mich dann irgendwann nicht mehr so richtig voran. Dann habe ich ein bisschen aufgegeben, vielleicht zu früh aufgegeben. Ich hatte dann auch nicht mehr so viel Zeit, weil wir sehr viele Bücher lesen mussten für diese Folge. Aber ich habe wirklich so eine gute Hälfte gelesen und auch da toller Stil, toller Autor. Soll ich es noch weiterlesen?
Es passiert tatsächlich noch mehr. Also zwischendrin, das verstehe ich, da ist dieser Trott, der wahrscheinlich auch als Trott gemeint ist. Ne?
Ja,
sie ziehen um, sie werden älter und es verschieben sich nur Kleinigkeiten, aber er wird unabhängiger, sie wird eigentlich immer abhängiger. Ja, das dauert dann eine Weile, bis wieder Fahrt aufkommt, bis er dann wirklich irgendwann in Manhattan ist. Warst du schon, wahrscheinlich noch nicht, an der Stelle, wo die Kinder ihre Eltern einladen zu Weihnachten, zum Essen in ihre Wohnung?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, und sie nehmen sich vor, bei diesem Weihnachtsessen jetzt endlich die Eltern aus ihrem Leben zu schieben, nichts mehr mit ihnen zu tun haben zu wollen. Und dann passiert etwas, weswegen sie es doch wieder nicht schaffen. Und das tat so weh, wo man dachte, nun traut euch endlich, kriegt es doch hin. Und gleichzeitig ist dieses Gefühl, man liebt eben seine Eltern, auch wenn die Eltern furchtbar zu einem sind, was die ganze Zeit sich da durchzieht. Doch ich glaube, es lohnt sich, zu Ende zu lesen. Wir können ja den Deal machen, ich lese Haus aus Wind bis zum Ende und du liest das bis zum Ende. Und dann tauschen wir uns unter uns nochmal aus.
Okay, so machen wir es.
Also, Jones, einfacher Name, Deutsch von Brigitte Walizek, Englisch von Neil Smith, bei Schöffling erschienen, hat 316 Seiten und kostet, schon gesagt, wie fast alles heute, 25 Euro.
Die 25-Euro-Folge.
Wobei wir jetzt Bücher haben, die etwas günstiger sind, nämlich Taschenbücher. Wir haben eine Reihe mitgebracht, und zwar die Reihe Ro-Ro-Ro Entdeckungen aus dem Rowohlt Verlag. Eine Reihe, die Nicole Seifert und die Buchhändlerin Magda Birkmann zusammen herausgegeben haben und bei der sie sich vorgenommen haben, vergessene Autorinnen wieder zu entdecken, also Autorinnen, deren Bücher nicht mehr gelesen werden oder vielleicht auch nicht mehr aufgelegt werden. Und aus dieser Reihe habe ich ein Buch von Stella Benson mir vorgenommen. Zauberhafte Aussichten. Stella Benson, es ist eine Autorin, die in den 20er und 30er Jahren relativ bekannt war im englischsprachigen Raum. Virginia Woolf und Catherine Mansfield waren beide große Fans, die ich ja beide auch sehr gerne mag. Deswegen musste ich das Buch natürlich sofort in die Hand nehmen. Und ich glaube, es ist wirklich aber das erste Mal, dass von ihr ein Buch ins Deutsche übersetzt wurde. Und dieses Buch, Zauberhafte Aussichten, ist... Du hast es auch gelesen, Katharina, sagen wir mal, ein kurioses Buch.
Ja. Ja.
Ein Kritiker hat gesagt, ein Buch voller verführerischem Blödsinn, von dem man unmöglich sagen könne, worum es eigentlich geht. Hm. Das fasst es ganz gut zusammen. Ich versuche es trotzdem mal. Wir sind in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Es tagt zu Beginn ein Wohltätigkeitskomitee. Mehrere noble Damen haben sich versammelt. Frauen, die wohltätige Dinge tun möchten, aber nicht genau wissen, was das eigentlich sein soll. Und da stolpert plötzlich eine Hexe in den Raum, die auf der Flucht vor einem Bäcker ist, weil sie ein Brötchen gestohlen hat. Und schon in dieser ersten Szene, da werden für die damalige Zeit überraschend deutlich, eigentlich wird alles auf den Kopf gestellt oder in Frage gestellt, was damals die männlichen Romane über den Ersten Weltkrieg alle erzählten. Die Männer sind die Starken an der Front, hier nicht. Hier gibt es die Hexe, die in einem aberwitzigen Luftkampf mit einer deutschen Hexe versucht, England zu retten. Oder eben auch der Kapitalismus, die Industrie unterstützt. Und hier wird dann aber ganz deutlich gezeigt, auch die Bürokratie, dass Wohltätigkeitsspenden gar nicht ankommen. Und es kommt eine Fantasiewelt. Es gibt einen Drachen, es gibt Elfen, es gibt Häuser, die aus dem Nichts auftauchen. Also wirklich, wer verführerischen Blödsinn mag, für den ist das eine tolle Entdeckung. Stella Benson, Zauberhafte Aussichten, Deutsch von Marie-Isabel Matthews-Schlinzig in der Reihe Ro-Ro-Ro Entdeckung, hat 214 Seiten und kostet 15 Euro.
Man muss erstmal sagen, dass diese Reihe sehr schön aussieht. Mhm. Also ich hatte tatsächlich auch schon ein paar bei mir und wollte die schon immer mal lesen. Und ich habe jetzt für diese Folge gelesen Freundliche junge Damen von Mary Renault. Da geht es um Elsie. Das ist eine sehr naive 17-Jährige, die mit ihren Eltern in einem Dorf in Cornwall lebt und versucht es allen irgendwie recht zu machen. Sie leidet aber sehr unter dem Streit ihrer Eltern. Das sind, die keifen sich irgendwie ohne Ende an die ganze Zeit. Und Elsie traut sich kaum irgendwas zu sagen, um dann nicht gleich wieder den nächsten Streit hervorzurufen. Und sie ist einfach in einer sehr unschönen Situation da zu Hause. Dann wird sie krank und es kommt ein attraktiver junger Arzt, Peter, der sie untersucht und ihr rät, im Grunde nach so mehreren Gesprächen, das ist jetzt etwas schnell zusammengefasst, rät er ihr, von zu Hause abzuhauen und zu ihrer Schwester Leonora zu gehen, die schon vor Jahren aus dieser Enge in dem Elternhaus geflohen ist und jetzt in einer anderen Stadt auf einem Hausboot lebt, und zwar zusammen mit ihrer Freundin Helen. Das macht sie dann auch, und dann taucht irgendwann Peter da auf diesem Hausboot und bringt alles ziemlich durcheinander. Interessantes Setting, absolut. Allein schon dieses Dorf in Cornwall und diese Enge, das ist echt...
Wie für dich geschrieben.
Ja, wobei das ist nicht so richtig das Cornwall, wo mein Herz aufgeht, so mit Strand und schönen Häusern. Das ist eher so der Gegenentwurf dazu. Fand ich aber deswegen auch ganz interessant zu lesen. Und auch dieses Setting auf dem Hausboot mit den zwei Frauen, die haben halt eine lesbische Beziehung, das checkt er sie erstmal gar nicht. Das fand ich sehr schön und für mich ist es dann tatsächlich in der Mitte so ein bisschen gekippt, als Peter da aufgetaucht ist. Der Typ hat mich so maximal genervt, der ist so ein wandelndes Klischee und ich fand es dann so ein bisschen auch altbacken, dass die Frauen ihn dann alle so toll fanden, konnte ich gar nicht so gut aushalten. Und vielleicht, es ist relativ dick, das Buch, vielleicht ein bisschen zu lang. Freundliche junge Damen, wie gesagt, von Mary Renault. Aus dem Englischen von Gertrud Wittig, hat 448 Seiten und kostet auch 15 Euro. Und was mir am besten daran gefallen hat, ist das Nachwort von Nicole Seifert, in der sie so diesen ganzen geschichtlichen Kontext nochmal zu der Autorin und dem Buch liefert.
Nicole Seifert ist eine der Herausgeberin dieser Reihe und ich mag die Nachwörter auch so gerne. Da habe ich die Infos mit Catherine Mansfield und Virginia Woolf her, weil man merkt, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, diese Autorinnen überhaupt wieder zu entdecken. Und Nicole macht das schon seit langem. Sie hat mit ihrem Buch Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, mir schon einige wirklich ganz tolle Autorinnen nahegebracht. Da ging es um Charlotte Perkins Gilman oder Zora Neale Hurston. Und in ihrem Buch, das gerade erschienen ist, Einige Herren sagten etwas dazu, geht es um die Geschichte der Gruppe 47, die ja eben auch nicht nur aus Grass, Handke und Reich-Ranitzky bestand, sondern auch aus Gabriele Wohmann, Ruth Rehmann, Helga M. Nowak und anderen. Die kommen dort zu Wort. Also wenn es eine Expertin dafür gibt, mehr oder weniger vergessene Autorinnen wiederzuentdecken, dann ganz sicher Nicole. Und wie sie das macht und wie sie die findet und wer sich denn wiederzuentdecken lohnt, das können wir sie jetzt gleich alles fragen, denn sie ist heute bei uns.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Herzlich willkommen, Nicole Seifert. Schön, dass du wieder hier bist bei uns.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Erkennst du es wieder?
Ja, immer wieder schön bei euch.
Wobei, wir waren, glaube ich, mit dir in einem anderen Studio, in unserem orangefarbenen Podcast-Studio Traum, als du bei uns warst und mit uns Dosenpfirsiche mit Kondensmilch gegessen hast, in einer groß angelegten Hommage an Enid Blyton.
Ja, richtig.
Folge 5 war das. Wir haben auch diesmal wieder Essen. Bitteschön.
Was könnte das denn sein?
Das ist blaue Milch. Aha. Ein Rezept von Jean Paul mit viel Sahne und viel Gelatine und viel Zucker.
Gesund.
Und viel Blau.
Ja. Und Ei. Also wenn du Veganerin bist, könntest du es schon mal nicht probieren.
Doch, kann ich probieren.
Das wäre jetzt deine Ausrede gewesen.
Was ist die Gelegenheit?
Aus diesem schönen Jean-Paul-Kochbuch.
Okay. Interessant.
Ich hätte lieber das hier auf dem Bild gehabt wollen. Aber probier doch mal. Vielleicht bist du anderer Meinung als ich.
So ein bisschen wie Zuckerwatte.
Ja.
Ja. Bestimmt sehr nahrhaft.
Ja, schmeckt ein bisschen wie stark gesüßte Sahne.
Ja.
Oder?
Ja.
Nicole, wir sprechen ja über vergessene Autorinnen. So ist deine Reihe. Und wir haben schon kurz über Jean Paul gesprochen. Das ist auch ein Autor, den man als vergessen bezeichnen würde. Würdest du das sagen? Oder?
Nee, ich würde sagen, der ist kanonisiert. Und zwar big time, weil er auf allen Germanistik-Leselisten steht.
Aha. Vielleicht müssen wir am Anfang mal eine Definition von Nicole abfordern sozusagen. Was versteht ihr unter vergessenen Autorinnen?
Naja, vergessene Autorinnen sind Autorinnen, deren Namen wir nicht kennen und deren Bücher auch zum Teil schon verschwunden sind, die in keiner Literaturgeschichte, also diesen Lexika, in denen man nochmal nachgucken kann, was gab es denn, wann, wo, wer hat da so geschrieben, die da nicht drinstehen. Und die sind, vergessen ist eigentlich so ein Euphemismus, weil tatsächlich sind die nicht vergessen worden, sondern ihnen wurde nicht der nötige Wert zugeschrieben, dass man sich an sie erinnert. Also diese Literaturgeschichten wurden ja über sehr, sehr lange Zeit von Männern geschrieben und komischerweise sind da halt auch fast nur Männer drin.
Das heißt, die Voraussetzung ist schon, dass man von denen, abgesehen von eurer neuen Reihe, kein Buch kaufen könnte.
Ja, nur ein Beispiel, Gabriele Reuter war zeitgleich mit Fontane total bekannt, hatte Bestseller, war eine super bekannte Autorin und so eine Generation später waren ihre Bücher alle verschwunden von der Bildfläche, standen vielleicht noch irgendwo in Bibliotheken und Buchhandlungen eine Zeit lang, aber dann war sie weg, während Fontane nie vergriffen war, immer lieferbar, zu jedem Jubiläum abgefeiert wurde und die wurde zum Beispiel dann wiederentdeckt von der feministischen Literaturwissenschaft, so der 80er, 90er.
Mittlerweile wurden die Werke ja auch wieder aufgelegt von Gabriele Reuter. Wie findet ihr denn die vergessenen Autorinnen?
Bei deutschen Autorinnen ist es ein bisschen, da muss man schon wirklich in alte Nachschlagewerke gucken, alte Biografien lesen, vielleicht von den Autorinnen, an die man sich noch erinnert, die waren dann befreundet mit denen. Also da muss man wirklich so ein bisschen graben, das ist wirklich so ein bisschen archäologisch. Viel einfacher ist es im ganzen englischsprachigen Bereich, weil die diese Arbeit schon geleistet haben, die in Deutschland jetzt eigentlich stattfindet. Also sehr, sehr viele englischsprachige Autorinnen sind schon wieder entdeckt. Und das heißt, in England und den USA gibt es Reihen, in denen wir uns nur was aussuchen brauchen. Schwieriger wird es dann wieder bei kleineren Sprachen, die wir auch nicht sprechen, wo es vielleicht auch nicht solche Reihen gibt. Und da sind wir dann eigentlich angewiesen auf die Tipps von ÜbersetzerInnen, die sich auskennen. Zum Beispiel im Norwegischen haben wir jetzt bald aus dem Norwegischen was die Übersetzerin Gabriele Hafs uns vorgeschlagen hat. Und das ist natürlich, je unbekannter die Sprachen, und wir würden eben eigentlich auch gerne so in dem Teil der Welt gucken, der sowieso gar nicht so viel vorkommt bei uns und in der Literatur. Da wird es aber eben schwierig und deshalb sind wir da noch nicht gut vertreten.
Habt ihr denn eine bestimmte Zeit, Epoche, auf die ihr da, in ja. der ihr sucht?
Ja, wir mussten natürlich so ein bisschen so einen Rahmen setzen für diese Reihe und haben uns entschieden fürs 20. Jahrhundert. Und außerdem war unser Claim so ein bisschen Leseerlebnisse. Das müssen Bücher sein, die uns begeistern und mitreißen.
Wir haben ja gerade schon, bevor du gekommen bist, zwei Bücher vorgestellt und ich sprach über freundliche junge Damen und für mich kippte das so ein bisschen ab der Hälfte. Denn ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen zu lang, es könnte jetzt ein bisschen schneller kommen, obwohl ich dieses Setting auf dem Hausboot eigentlich ganz schön fand. Ist das denn manchmal so, dass ihr dann denkt, so, na ja, gut, das überzeugt uns jetzt auch nicht so ganz, aber wir wollen es trotzdem rausbringen?
In das Buch habe ich mich tatsächlich ein bisschen verliebt. Ich fand eher den Anfang so ein kleines bisschen zäh, bis die dann endlich alle auf dem Hausboot sind. Einigen können wir uns darauf, das Buch hat leider ein paar Längen. Ich finde die nicht schlimm. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, weiterzublättern und da weiterzulesen, wo es mich wieder interessiert.
Okay, das ist sozusagen,
das erlaube ich hiermit auch allen.
Das ist eine interessante Bemerkung. Ich fühle mich da immer schlecht, aber ja, nee, ist ja
muss,
gut.
Muss man es, finde ich, wirklich nicht. Daran können wir natürlich nichts mehr machen. Unser Respekt vor dem Werk gebietet das, dass das so bleibt. Man kann natürlich immer dann noch was dazu schreiben, warum man das jetzt vielleicht so gemacht hat. Auch warum man was wie übersetzt, weil natürlich ist das zum Teil nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Das ist halt so. Aber ich finde gerade, um nochmal auf den Roman selbst zu kommen, diese Szenen auf dem Hausboot, wo sich dann so auch gendermäßig alle durcheinander lieben und was auch von der zeitgenössischen Literaturkritik übrigens wirklich nicht kapiert wurde, nicht nur von Elsie, nicht? Und dieser Peter, also den findet ja vor allem Elsie so richtig toll, die anderen benutzen ihn ja auch so ein bisschen. Das fand ich sehr charmant.
Okay.
Und eben auch dieses Hausboot auf der Themse und im Sommer und wie sich dann da alle treffen und so, das ist schon ein Sommerbuch, das ich auch sehr mag.
Aber habt ihr manchmal oder auch häufig bei den Büchern, die ihr sichtet, auch Sachen in der Hand, wo ihr sagt, naja, hatte seine Zeit, aber ist irgendwie auch ganz zu Recht vergessen?
Oft. Also es ist einfach so, dass wir prüfen natürlich ganz viel, was wir nicht machen. Und zu Recht vergessen würde ich nicht unbedingt sagen, aber das entspricht heutigen Lesegewohnheiten oft zu wenig. Also gerade eben zum Beispiel, weil man es dann als zu lang empfindet. Wir sind heute ja auch gerade durch Serie gucken, wir sind schnelle Schnitte gewöhnt und wir kennen auch so bestimmte dramaturgische Verläufe. Und dann denkt man irgendwie, ja, weiter. Und das kann man halt dann nicht mehr ändern.
Es gibt ja Autorinnen aus dem 20. Jahrhundert, die immer noch sehr gefeiert werden. Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Agatha Christie, Dorothy Parker. Und andererseits gibt es auch viele männliche Autoren, die vergessen sind inzwischen. Sherwood Anderson zum Beispiel, Compton Mackenzie, Hugh Walpole. Das sagt einem ja gar nichts mehr. Man könnte jetzt sagen, ich sehe da gar keine strukturelle Gender-Ungerechtigkeit. Warum?
Könnte man sagen, wenn man sich mit der Materie nicht beschäftigt. Denn was ich ja nun seit Jahren tue, und die schon zahlenmäßig ist es total eindeutig. Weil die Autorinnen, die du jetzt aufzählst, sind naheliegende Autorinnen. Uns würden noch ein paar mehr einfallen, aber uns würden allen die gleichen einfallen. Von den wirklich berühmten, ja, Ingeborg Bachmann oder so.
Ja, klar, es gibt natürlich mehr berühmte Autoren. Das,
genau.
Das unterschreibe ich sofort.
Der Unterschied ist dieses zahlenmäßige krasse Ungleichgewicht, wenn du dir nur die Literaturgeschichten anguckst, als ein Indikator dafür, welchen AutorInnen Wert zugeschrieben wird. Also das Problem ist diese Wertzuschreibung. Denn es wird immer so sich auf die Qualität berufen, als wären das eben die guten, qualitätvollen Werke, die da in diesen Literaturgeschichten stehen und auf den Kanonlisten, die unterrichtet werden. Ne? Also es werden beispielsweise ja im Gymnasium kaum Autorinnen gelesen.
Absolut,
und so.
D'accord.
Und das Ding mit dieser Wertzuschreibung ist, dass es halt, dass diese Qualität nach meinen Forschungen der letzten Jahre und nicht nur meinen, auch wirklich in der Wissenschaft über Jahrzehnte belegen, dass der Ausschluss der Frauen andere Gründe hat. Dass Autorinnen schon anders besprochen werden, dass es da viel um ihr Äußeres geht beispielsweise, dass Themen, die Autorinnen schon aus historischen Gründen oft hatten, also dass es mehr um das Haus und die Familie ging lange Zeit, als um die Welt und den Krieg und einfach wegen der unterschiedlichen Lebenssphären, dass das nicht ernst genommen wurde. Das sind dann Frauenthemen. Deshalb sprechen wir von Frauenliteratur als Ausschlusskriterium von der großen wahren Literatur. Deshalb sprechen wir nicht von Männerliteratur, denn das ist die große wahre Literatur.
Virginia Woolf hat das ja mal so zusammengefasst. Wenn eine Frau in einen Laden geht, ist das keine Geschichte. Wenn ein Mann über Krieg schreibt, ist das die große Geschichte, also die Themen.
Aber die hat das alles schon gewusst.
Die hat das alles schon gewusst. Deswegen, es ist ja vieles schon lange bekannt. Und es gibt ja auch, du bist ja nicht die Erste, die sich zum Ziel gesetzt hat, Autorinnen wiederzuentdecken. Und es gibt Verlage, Dörlemann oder Aviva, ja, die machen das schon eine ganze Weile.
Edition 5.
Und da hat sich doch bestimmt auch schon einiges geändert, oder?
Ja, also auf jeden Fall hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Was man natürlich sagen muss, und das gilt auch für jede feministische Welle, ist, dass immer der Backlash gleichzeitig erstarkt. Sehen wir im Moment ja krass. Und der ganze Literaturbetrieb ist natürlich ein Teil der Gesellschaft, in dem sich das auch alles niederschickt. Das ist alles leiser und unauffälliger. Aber sobald Frauen mehr Preise bekommen, heißt es, die Frauen bekommen ja diese Preise nur, weil sie Frauen sind. Es geht ja überhaupt nicht mehr um Qualität. Das ist schon sehr präsent.
Aber auf der Longlist stehen jetzt ja zum Beispiel 13 Frauen, ja, 7 Männer. Und ich habe noch nirgendwo gelesen, die stehen da drauf, weil sie Frauen sind.
Ja, vielleicht tut sich wirklich was. Ich bin deshalb immer so skeptisch, weil ich mich historisch so damit auseinandergesetzt habe und es immer nur so ein kleiner Schritt war. Und dann hieß es immer gleich, jetzt habt ihr doch erreicht, was ihr wollt. Jetzt ist doch, und es war halt einfach, wir hatten einfach noch nie Gleichberechtigung, sieht man ja bei der Rollenverteilung in den Familien. Und das ist eben für die Autorinnen allein, was Produktionsbedingungen angeht. Ja, wann hat man überhaupt Gelegenheit zu schreiben und so. Das hängt ja alles zusammen.
Das ist der heutige Literaturbetrieb. Wenn wir jetzt nochmal gucken auf die Bücher, die Romane, die ihr wiederentdeckt. Warum sollten wir die heute noch lesen? Warum glaubst du, ist es wichtig, jetzt diese Autorinnen wieder zu entdecken?
Also zum einen, insbesondere bei den Büchern, die wir aussuchen, weil ich behaupten würde, die machen Spaß, das sind gute Lektüren. Und zum anderen aber auch, weil die so ein Korrektiv für unser Geschichtsbild auch sind und dafür, was wir denken, wie die Dinge sich immer so verhalten haben. Weil da kennen wir eben schon aus der Schule, und das geht ja immer so weiter, immer nur die Perspektiven von Männern. Also fast nur, ne? Sei es, und das bezieht sich nicht nur auf den Deutschunterricht, auch auf den Geschichtsunterricht und so. Und insofern ist das, finde ich, ein ganz wichtiges Korrektiv dafür. Wir haben Frauen die Welt erlebt durchs gesamte 20. Jahrhundert. Und Frauen haben eben auch schon immer über Themen geschrieben, wo wir noch vor ein paar Jahren dachten, Abtreibung ist ja ein ganz neues Thema. Es wurde ja nie beschrieben in der Literatur. Das ist überall da. Die haben da alle schon immer drüber geschrieben. Aber diese Bücher, das sind wieder so Themen, ne? Die wurden dann, das ist nicht literaturfähig, und Menstruation, Abtreibung, das ist ja doch.
Igitt.
Ja, genau. Du sagst es. Und, ja, so. Also von daher kriegt man da wirklich einen neuen Blick darauf, wie Frauen auch früher schon die Welt wahrgenommen haben.
Jetzt habt ihr ja schon einige vorgestellt. Im Oktober, November, Dezember kommen die nächsten. Das heißt, die Reihe geht weiter. Es gibt noch eine ganze Menge Autorinnen zu entdecken. Hast du einen Geheimtipp?
Ja, die Reihe geht weiter. Sie planen ganz tolle Titel gerade. Es sind im Moment 6 draußen. Es kommen jetzt im Herbst und Winter die nächsten 3. Und einer meiner totalen Lieblinge ist Familienglück von Laurie Colvin, wo sie im Grunde die Tatsache, dass eine glücklich verheiratete Frau und Mutter eine Affäre hat, so gegen den Strich bürstet, so anders erzählt, als es bisher in der Weltliteratur immer der Fall war. Diese Frauen mussten meistens sterben, wenn es Flaubert oder Tolstoi oder Fontane geschrieben haben. Und bei ihr geht das anders aus, und das liebe ich sehr.
Ah, das notiere ich mir gleich. Sag nochmal.
Laurie Colvin, Familienglück, das ist auch schon da.
Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist zu uns ins Studio. Du darfst
sehr gern
die blaue Milch
mitnehmen.
Mit nach Hause nehmen. Immer schön an Jean-Paul denken. Und wenn du bei deinen Recherchen Autorinnen wiederentdeckst, die auch sehr viel über Essen geschrieben haben, sind wir für einen Hinweis dankbar.
Das merke ich mir, ja.
Tschüss, Nicole. Ich habe gerade mal überlegt, Jan, welche Bücher von Autorinnen wir in der Schule gelesen haben. Und mir ist eigentlich nur eingefallen, die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff.
Oh, wir hatten Christa Wolf, Cassandra auf jeden Fall.
Also wir hatten im Englischunterricht nochmal eine Kurzgeschichte von Catherine Mansfield, das weiß ich auch. Aber es waren auf jeden Fall deutlich mehr Männer als Frauen, die wir gelesen haben. Insofern kann jeder nochmal, finde ich, nochmal überlegen, was man eigentlich in der Schule so gelesen hat an Autorinnen im Verhältnis zu Autoren.
Und das ist ja toll, dass sich da jetzt doch offenbar einiges geändert hat. Wobei wir mal in die Schulen hineinhören müssten, wie viel da jetzt mittlerweile eigentlich an Frauen- und Männerliteratur gelesen wird.
Also wenn ich da bei meinen Kindern gucke, wird da generell relativ wenig gelesen. Erschreckend wenig.
Vielleicht könnte man bei Filmen gucken.
Anderes Thema aber. Können wir auch nochmal aufgreifen. Haben wir ja schon mal, aber könnten wir auch nochmal aufgreifen.
Aber was wir ja schon seit längerem machen, ist auch auf eine gewisse Art Bücher vor dem Vergessen zu bewahren, indem wir auch ältere Bücher vorstellen, nämlich Lieblings- und Herzbücher, Bücher, von denen ihr sagt, die sind so toll, die muss man doch dringend mal wieder in die Hand nehmen, egal ob sie jetzt 5, 20 oder 200 Jahre alt sind. Unsere Lieblingsbücher.
Die All-Time-Favorites.
Wir haben uns endlich mal Jasper Fords Reihe Thursday Next vorgenommen. Dazu gibt es wirklich seit den ersten Podcast-Folgen begeisterte Hörermails, zuletzt von Susanne aus München, die schreibt: Wer bislang meiner Meinung nach zu Unrecht noch nie erwähnt wurde bei euch, ist Jasper Ford, ein Autor mit für mich grandiosen, fantastischen und witzigen Einfällen. Und jetzt haben wir also endlich mal Band 1 dieser Reihe gelesen, der Thursday Next Reihe. Der erste Band heißt Der Fall Jane Eyre. Und Thursday Next ist eine Geheimagentin in einem fiktiven England, in einer Fantasiezeit. Also man kann sie ungefähr vorstellen, 85 ist, glaube ich, erschienen. Ja, so ungefähr 85, aber es passt nicht alles so richtig. Und sie ist nicht irgendeine Agentin, so wie James Bond zum Beispiel, sondern sie ist Literaturagentin. Denn, und das hat mir schon mal sehr gut gefallen, Literatur ist ein hohes Gut in diesem England. Und als dann der Superbösewicht Acheron Hades Jane Eyre aus dem Roman von Charlotte Bronte entführt, sind alle in heller Aufregung. Klar, ein Fall für Thursday Next. Und dann beginnt ein haarsträubendes Abenteuer. Ich sag's, wie es ist. Für mich war das am Ende dann doch nichts. Ich fand die Idee ganz, ganz toll und es hat viele witzige Wendungen, aber irgendwie zu viel alles, zu wirr. Ich bin da so durchgeschleudert worden von einem Einfall zum nächsten und ich musste mich so unglaublich konzentrieren, um überhaupt zu wissen, wie eigentlich die Handlung gerade weitergeht. Man kann es auch ganz schlecht wiedergeben, finde ich. Ja. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich, sollte es ja so eine Art Unterhaltungsroman sein. Das hat mich irgendwie ein bisschen überfordert.
Ja, vor allem, ich war so dankbar, als die Geschichte mit Jane Eyre irgendwann losging, weil am Anfang schon so viel passiert und da reist man durch die Zeit und schon die ersten zwei Kapitel habe ich erst einmal zweimal lesen müssen, weil ich sie nicht verstanden habe, was
ich bin
da
beruhigt.
Passiert.
Ich bin beruhigt.
Und klar, ich mochte diesen Gedanken, dass Werkausgaben von Samuel Johnson und von Charles Dickens sehr hoch gehandelt werden, hinter Schutzglas sind. Ich mochte auch die Idee, dass man die Zeit grundsätzlich verändern kann. Die echte Zeit. Und dann kommt diese Bücherzeit noch damit rein. Und ich war irgendwann wirklich auch sehr, sehr, sehr verwirrt. Also, um den Kritiker von vorhin zu Stella Benz nochmal zu zitieren, verführerischer Blödsinn.
Ja, genau, das, dazu passt
es total gut. Aber ganz schwer zusammenzufassen.
Gut.
Was sicherlich hilft, ist, wenn man sich schon so ein bisschen auskennt in der englischen Literatur der vergangenen Jahrhunderte. Also es gab so eine Szene, da taucht Polly, die Tante von Thursday Next, in ein Gedicht von William Wordsworth ein. Das Gedicht mit den goldenen Narzissen, I wandered lonely as a cloud und so weiter. Wenn man das nicht kennt und wenn man mit Wordsworth jetzt nicht so viel anfangen kann, dann erschließt sich diese Szene eigentlich gar nicht.
Einige Szenen erschließen sich einfach gar nicht, wenn man die Bezüge gar nicht kennt.
An vielen Sachen habe ich mich gefreut über diese Wortspiele, über diese Anspielungen, die da auftauchen. Aber es ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich komplex.
So und es ist ja auch, also es gibt ja auch diese krasse Agentenebene. Also da werden schon auch Leute erschossen, die dann aber doch nicht erschossen sind. Oder es sind dann doch andere Leute, die dann da auf dem Boden liegen. Man dachte eigentlich, es ist der eine, die Leiche, aber es ist dann doch wer anders. Und dann wurde das alles in einer völlig anderen Zeit durchgeführt. Also es ist wirklich mega komplex. Mhm. Aber Susanne hat genau das gefallen. Sie hat auch noch geschrieben, Thursday Next gelingt, in die Buchwelt einzutreten und die literarischen Personen verschiedener Werke zu treffen. Wer möchte das nicht? Also ich kann nur sagen, ich möchte das theoretisch gerne. Ich finde es wirklich eine schöne Idee. Aber es hätte für mich ein bisschen weniger kompliziert sein können.
Aber vielleicht ist es auch nur der Anfang der Reihe. Vielleicht, wenn man erstmal verstanden hat, was es mit den Spec Ops und den ganzen Geheimagenten auf sich hat oder was Lit-Arc ist, vielleicht wird es dann anders. Denn ich verstehe schon das, was zum Beispiel auch Thorsten an dieser Reihe so begeistert. Er sagt, das müsste eigentlich jede Leseratte interessieren, weil enorm viel Weltliteratur und literarische Anspielungen darin vorkommen. Die Literaturpolizei, die Literaturfiguren, die an Ort und Stelle sein müssen, wenn sie gelesen werden, etc. Das fand ich witzig, auch der Hund. Einmal taucht sie in den Roman ein und ein Hund schnüffelt an der Hecke und freut sich, dass er endlich mal was anderes ist, weil er offenbar sein ganzes Leben in dieser Schnüffelschleife drin ist. Also die Idee ist toll. Vielleicht gebe ich doch dem zweiten Band nochmal eine Chance. Aber es ist schon verwirrend. Doch.
Ich bin so unglaublich froh, dass du sagst, dass du auch die ersten beiden Kapitel zweimal lesen musstest, weil ich dachte, irgendwie es liegt an mir. Ich habe in der letzten Zeit vielleicht zu viel gelesen und kann mich jetzt nicht mehr richtig konzentrieren oder so. Ja, dann ist bin ich wirklich beruhigt. Also guck da gerne selber mal rein. Jasper Ford, Der Fall Jane Eyre, Deutsch von Lorenz Stern, 379 Seiten als Taschenbuch, erschienen bei DTV für 13 Euro.
Das ist mit Abstand das Schnäppchen.
Das ist heute unser Schnäppchen. Und das kriegt man bestimmt auch noch viel billiger gebraucht. Das sollen wir übrigens auch immer noch mal sagen, dass man nicht jedes Buch neu kaufen muss, sondern dass man es auch gerne aus der Bibliothek natürlich leihen kann oder eben auch gebraucht kaufen. Dann sind die oft viel billiger und ist natürlich auch sehr viel nachhaltiger.
Aber magst du denn grundsätzlich Bücher über Bücher? Weil da gibt es ja ganz viele, ne? Da wurden auch schon Sonderfolgen gewünscht bei uns.
Ja, über Bücher. Es kommt drauf an. Also wenn es jetzt wirklich so Bücher über Bücher ist, so dieses, das hat man ja auch in Kinderbüchern und Jugendbüchern oft, die ganze Buchwelt ist bedroht. Man muss alles irgendwas retten, damit es in der Zukunft überhaupt noch Bücher gibt. Ich bin so ein bisschen skeptisch, weil ich denke, das habe ich alles schon so oft gelesen. Aber diese Idee, literarische Protagonisten wieder zum Leben zu erwecken und in andere Kontexte zu bringen, das finde ich eigentlich wirklich sehr, sehr schön.
Und da gibt es ja die absurdesten Varianten, ne? Stolz und Vorurteil und Zombies zum Beispiel gibt es als Buch.
Ja, das genau. Ach so, ja, stimmt. Und wir haben ja gerade in Folge 118, als wir unser kleines Bridgerton-Special hatten, da habe ich ja auch Bücher gelesen, die so ein bisschen damit gespielt haben. Dieses eine Buch, wo Jane Austen als Detektivin auftaucht, in so einem Cozy Crime, das auch wirklich gut ist. Und dann auch nochmal Stolz und Vorurteil erzählt aus Sicht der Dienstboten und aus Sicht der jüngsten Schwester von Elizabeth. Also das sind ja auch nochmal so andere Herangehensweisen. Das hat mir zum Beispiel auch gefallen.
Sowas mag ich auch total gerne. Es gibt auch übrigens die Geschichte von Jane Eyre aus der Sicht von des seiner Hundes. Alten Frau erzählt, also von der verrückten von der Frau, der Mad Woman in the Attic, genau,
oh Gott.
Von Jean Rhys. Das Sargassomeer ist dieses Buch und sowas lese ich immer unglaublich gerne. Ja.
Ist gut, dass mit der verrückten
Mad Woman
in the Attic allein schon. Ja, also vielleicht machen wir doch mal eine ganze Folge über Bücher.
Ich wäre dabei. Wenn ihr da Tipps habt, schickt sie uns doch gern an eatreadsleep@ndr.de.
So eine Meta-Meta-Folge.
Super.
Apropos Meta-Meta. Mal sehen, welche Meta-Ebenen wir jetzt treffen, wenn wir in unsere Schlussgerade kommen.
Das Quiz.
Dann beginne ich doch mal mit meiner neuen Kategorie berühmte Verrisse aus der letzten Folge. Ich habe ja da schon gesagt, dass ich bisher erst zwei Fragen dazu habe. Jetzt kommt die zweite. Und zwar, wer sagte folgende böse Worte über, wir sprachen gerade drüber, Stolz und Vorurteil? Zitat. Jedes Mal, wenn ich Stolz und Vorurteil lese, möchte ich Austen ausgraben und sie mit ihrem eigenen Schienbein über den Schädel schlagen.
Ich weiß es.
Du weißt es nicht. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal, aber ich musste es einfach nochmal bringen. Ich mache mal trotzdem Multiple Choice für alle, die zuhören und sich langsam annähern wollen. A. George Bernard Shaw, dem ich es durchaus zutraue.
Dem traue ich alles zu, ja.
B. Mark Twain oder C. Lev Tolstoy. Du weißt es ja.
Alle drei könnten es gesagt haben, wobei Tolstoy, glaube ich, ein ganz netter Mensch war. Der hat
das
so
glaube ich nicht.
Okay, er war kein netter Mensch, aber er hat, glaube ich, ich habe ihn nicht als jemand, der so viel Böses über andere sagt, im Hinterkopf. Der hat, glaube ich, über andere gar nicht so viel gesagt.
Das glaube ich eher. Auch nein, gar nicht nachgedacht.
Es war Mark Twain, der das gesagt hat.
Es war Mark Twain. Er hat irgendwie Jane Austens gesamte Literatur gehasst, glaube ich.
Aber ein schönes Zitat, das in Erinnerung bleibt.
Ja, absolut.
Ich habe, als ich das Buch von Jasper Ford gelesen habe, mich gefragt, darf man das eigentlich so literarische Charaktere nehmen und habe ein bisschen recherchiert und ja, man darf nach 70 Jahren, wenn der Autor, die Autorin 70 Jahre tot ist, erlischt das Urheberrecht und man darf sie benutzen. Vorher nicht. Also Harry Potter dürftest du nicht in Bücher einbauen, Jane Eyre ohne Bedenken. Es gibt in England aber eine Ausnahme, die sogar von dem Gesetz, es gibt ein extra Gesetz dafür, dass diese Figur nicht verwendet werden darf, ohne die Rechte zu kaufen.
Willkommen im Nerd-Podcast Eat, Read, Sleep. Ich weiß die Antwort, Herr Lehrer.
Tatsächlich.
Ohne Multiple Choice. Aber du hast
ich
trotzdem
gebe mal trotzdem eins. Machen. Aber ist das Oliver Twist? Ist das Mr. Darcy? Oder ist das Peter Pan?
Eins, zwei, drei. ob ist Peter Pan.
Wirklich richtig steht.
Es ist Peter Pan. Ich weiß es, weil ich mal einen langen Bericht gemacht habe über ein Theaterstück zu Peter Pan, was in Hamburg aufgeführt wurde. Und da kam das bei meiner Recherche vor.
Weißt du auch noch die Geschichte dahinter?
Nicht ganz. Erzähl, bevor ich jetzt hier zusammenstammel, erzähl du sie.
Der Autor von Peter Pan, J.M. Barrie, hat alle Rechte dem Great Ormond Street Hospital for Children, also einem Londoner Kinderkrankenhaus, vermacht. Und diesem Krankenhaus gehören jetzt die Rechte. Und es gibt tatsächlich eben ein Gesetz, Section 301 Copyright Designs and Patents Act aus dem Jahr 1988, dass dem Great Ormond Street Hospital for Children immer Lizenzen gezahlt werden müssen, auf alle Zeit, wenn jemand Peter Pan verwenden möchte. Das ist, soweit ich das gefunden habe, im englischen Gesetz ziemlich einzigartig.
Ja, ich wüsste auch kein anderes Beispiel, aber es ist doch sehr schön eigentlich. Ne?
Ich finde auch, es kommt ja einem guten Zweck zugute.
Ja, absolut und auch im Sinne.
Und es ist ja aufgefallen, wie lässig ich jetzt hier auch ganz viel Englisch eingebracht habe, ganz so wie Laura Naumann.
Mega, ganz sehr, sehr überzeugend, sehr überzeugend. Ich habe noch eine Frage zur Kategorie Buchpreis. Wir haben ja schon gesagt, dass von den 20 Kandidaten auf der Liste 13 Frauen sind und 7 Männer. Ich habe mal drauf geguckt, ob es auch Variation im Alter der Kandidaten gibt. Oh. Ist ein bisschen auch eine Mathefrage. Mhm. Wie groß ist der Altersunterschied zwischen dem ältesten Autor oder der ältesten Autorin und dem jüngsten Autor oder der jüngsten Autorin? Multiple Choice. A. Sind es 27 Jahre? Sind es B. 35 Jahre? Oder sind es C. 46 Jahre?
Also, es ist ja mit Timon Kalkaleiter jemand drauf, der noch keine 30 ist, sag ich jetzt mal. Und es ist mit, oh Gott, Ursula Lenze ist ja, glaube ich, auch drauf. Ich nehme mal 46.
Das ist gab es das richtig. Überhaupt? Ja, okay. Das gab es, das ist richtig. Der älteste Autor ist tatsächlich Michael Köhlmeier. Das Philosophenschiff ist das Buch von ihm, was draufsteht. Der ist 77 Jahre alt. Und die jüngste Autorin ist Ruth Maria Thomas, 31 Jahre alt. Und die hat die schönste Version geschrieben. Und das ist übrigens auch das Buch von der Longlist, was ich unbedingt noch lesen will.
Okay. Dann vergiss, was ich über Timon Kalkaleiter gesagt habe. Ist wahrscheinlich so alt wie ich und auch schon wieder älter.
Das weiß ich. Also mehr Informationen habe ich jetzt nicht. Ich habe das natürlich alles überprüft. Ich hoffe, es ist auch richtig. Aber ich könnte dir jetzt nicht ad hoc sagen, wie alt dieser Autor ist.
Ich habe eine Meta-Meta-Meta-Frage.
Oha.
Extra für dich. Der Büchnerpreisträger Marcel Bayer wurde 1995 bekannt mit seinem Roman Flughunde. Mhm. Der eine gewisse Ähnlichkeit mit einem der Bücher aufweist, über die wir heute gesprochen haben. Handelt es sich bei Flughunde A um ein Porträt der Familie Goebbels, B, darin taucht auch Jane Eyre als Protagonistin auf, oder C, die titelgebenden Flughunde geben alle blaue Milch?
Das hätte ich wahrscheinlich auch anhand eines Ausschlussverfahrens bei deinen Multiple-Choice-Antworten rausgefunden, aber wir sind ja hier heute in der Nerd-Ausgabe. Deswegen wusste ich es schon von Multiple Choice. Es ist auch ein Porträt der Familie Goebbels.
Und zwar der Tochter Helga Goebbels hauptsächlich.
Ich habe das damals gelesen, aber ich kann mich ehrlich gesagt an nichts erinnern. Fandst du es gut?
Ich fand es gut.
Flughunde?
Ja, ich fand es gut.
Dann fand ich es bestimmt auch gut. Ja, da waren wir sehr erfolgreich, beide sehr erfolgreich in diesem Quiz heute.
Gab es das schon mal? Volle Punktzahl für alle?
Das gab es bestimmt noch nie. Bestimmt hatte ich noch nie volle Punktzahl bei deinen Fragen, aber die waren ja heute... trafen sozusagen auf mein Wissen. Das ist gut. Dann bleibt uns jetzt nur noch eine Sache, denke ich.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Ja, ein Geräusch, wo sofort der Blutdruck steigt und man denkt, oh Gott, was kommt?
Hast du die Bestsellerlisten angeguckt vorher?
Ja.
Hast du vor irgendwas besonders große Angst?
Nee, ich würde mich freuen über Charlotte Link zum Beispiel.
Ah ja, neuer Krimi von Charlotte Link. Mhm. Ihr seid dran, du und Daniel, ihr seid für die nächste Folge dran. Deswegen würde ich jetzt mal für euch was ziehen. Ich öffne das los. Ach, guck an, es ist Daniela Krien, mein drittes Leben. Das trifft sich gut, weil ich ja gesagt habe, ich möchte es auf keinen Fall lesen.
Aber es trifft sich gut. Hashtag Longlist lesen. Wir bleiben dran.
Ja, und hast du es schon gelesen?
Nein, noch nicht.
Na guck, es ist auch nicht besonders dick.
Ja, und ich mag ja die Bücher von Daniela Krien bis jetzt. Gut, du auch, sagtest du. Und
bisher auch, aber wirklich dies hier war mir, das hat mich direkt auf Seite 10 so dermaßen runtergezogen, weil die Hauptperson hat nur Probleme. Und zwar richtig schlimme.
Okay, aber es kommen nicht so viele Sexszenen vor wie in Ihrem Debütroman.
Ich habe ja nur 10 Seiten gelesen. Okay. Aber ich sage jetzt mal so, ich würde mal sagen, nach dem Thema, wie es sich in den ersten 10 Seiten aufgeblättert hat, ist da wenig Raum für Sex. Aber wir lassen uns überraschen.
Alles klar, ich bin gespannt. Falls ihr es noch nicht kennt, lest doch gerne mit und schreibt uns eure Meinung an itutzieb@ndr.de. Und auch wenn ihr es schon gelesen habt, natürlich freuen wir uns auf eure Meinung. Und bald sind wir wieder unterwegs, zum Beispiel im Fagus-Werk in Ahlfeld. Die Show ist aber leider schon ausverkauft. Aber Daniel und Katharina sind am 6. November beim Krimi-Festival in Hamburg und da gibt es noch Karten. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Und Katharina und ich sind Ende November bei der Buchlust in Hannover. Da gibt es wiederum noch keine Karten, aber bald. Und wenn ihr den Newsletter abonniert, dann bekommt ihr alle Infos direkt von uns.
Genau, dann verpasst ihr keinen Auftritt und auch sonst nichts Wichtiges. Und wir wollen jetzt auch mal wieder verschärft eure Meinung wissen. Deshalb gibt es, das hatte ich ja in der letzten Folge schon angekündigt, eine kleine Umfrage. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Das geht wirklich ganz schnell. Klickt da einfach mal drauf und dann helft ihr uns, den Podcast so zu gestalten, dass er euch gefällt. Denn das wollen wir ja gerne. Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Und dann habe ich ja jetzt hier noch ein großes Glas blaue Milch vor mir stehen.
Es ist noch nicht wirklich weniger
geworden.
Es ist
nicht wirklich weniger. Es hat dir wirklich eine Herausforderung, diesmal die literarische Vorspeise. Es tut mir auch echt leid, Jan, weil du hast bestimmt stundenlang in der Küche gestanden dafür.
Stunden.
Aber du bist ja auch der Meister der schnell zubereiteten literarischen Vorspeisen, glaube ich. Ich sage nur 4 Minuten Ei.
4 Minuten Eier. Das könnten wir auch bald mal wieder machen.
4 Minuten Eier?
Ich merke mir also, was es alles nicht sein darf. Rohes Fleisch, also alles, rohe Eier, also eigentlich alles, was roh ist.
Ja, alles, was roh ist, ist in der Tat ein Problem für mich.
Aber zumindest sieht es schön aus. Also
es sieht super schön
schaut
aus.
Schaut es euch doch im Netz an.
Ja, schaut es euch unbedingt im Netz an.
Und probiert es selbst aus. Und bis dahin, macht es gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Eat, Read, Sleep. Und wie immer an dieser Stelle haben wir jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Bücher in Asche. Wir lieben ja Bücher und könnten, ich zumindest, stundenlang durch Bibliotheken streifen. Und wenn euch das ähnlich geht, dann ist das genau euer Podcast-Tipp. Bücher in Asche, der Brand in der Anne-Amalia-Bibliothek. In 5 Folgen erzählen da der Journalist Tino Dallmann und die Lyrikerin Romina Nikolic die Geschichte des größten Bibliotheksbrandes der deutschen Nachkriegszeit. Im Jahr 2004 war das. Und die Geschichte von Menschen, die alles daran gesetzt haben, die Bibliothek und ihre Bestände zu retten. Die da noch tatsächlich tausende Bücher aus dem brennenden Gebäude geholt haben und bis heute diese Bücher auch restaurieren, die beim Brand beschädigt wurden. Bücher in Asche findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und den Link stellen wir euch wie immer hier in die Shownotes.